HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Michael Herrmann. Gastgeber ist Andreas Bomba. Ich muss Sie, Herr Herrmann, hier im Hessischen Rundfunk in HR2 Kultur zumal kaum vorstellen. Sie haben 1988 das Rheingau Musikfestival gegründet bzw. zum ersten Mal durchgeführt. Dieses größte Musikfestival in Hessen und eines der größten Musikfestivals überhaupt findet in diesem Jahr also zum 30. Mal statt. Morgen beginnt es. Leitgedanke ist Aufbruch. Aufbruch nach 30 Jahren. Wohin, Michael Herrmann?
Ja, in die Zukunft. Wir haben 30 Jahre hinter uns und überlegen, wie wir in den nächsten 30 Jahren auch noch weiterhin existieren, mit genauso großem Erfolg wie in den letzten 29 Jahren. Das erste Jahr war nicht so ein großer Erfolg, da waren wir aber auch noch vollkommen unbekannt und hatten nur 19 Konzerte, die vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau, zu 50% oder 60% ausgelastet waren und einen Verlust von 250.000 Mark. Und da dachte ich, jetzt sind wir pleite. Da das aber ein gemeinnütziger Verein war, sagten die Vereinsvorstände, nein, wir tragen den Verlust vor. Und so haben wir den Verlust vorgetragen und sind ins nächste Jahr gegangen. Und so wuchs das Festival, wie man ja allgemein weiß, von 19 Konzerte auf dieses Jahr 155 Konzerte. Aber mit Literaturfestival und Weihnachtskonzerten und Frühjahrskonzerten kommen wir ungefähr auf 200 Veranstaltungen im Jahr.
Und der Verlust von 250.000 D-Mark damals noch, heute wären das 125.000 Euro, der ist längst verschmerzt.
Der ist verschmerzt, Gott sei Dank. Das verdanken wir unseren Besuchern, die zu 50% das Festival durch den Kauf der Eintrittskarten finanzieren und zu 50% von unseren Sponsoren, denen wir sehr dankbar sind, die das Festival finanziell unterstützen. Sonst müssten wir Karten in der Spitze von 500 oder 600 Euro nehmen und das wäre hier nicht akzeptiert.
Man kann auch sagen, das wäre unsozial.
Das wäre außerdem unsozial, ja.
Auf dieses Thema Sponsoren kommen wir noch. Das ist ein längeres Kapitel, ein mittlerweile auch gar nicht mehr so einfaches Kapitel. Das Rheingau Musikfestival gehörte zu den ersten, die ein solches Modell praktiziert haben, die also nicht zum Start gegangen sind und gesagt haben, finanziert uns bitte zu 50%, sondern sich das Geld anderweitig beschafft. Das war damals nicht unumstritten. Und heute, wie gesagt, gibt es da einige Probleme. Ich möchte dennoch auf diesen Anfang zurückkommen, wenn man so ein Festival gründet. Michael Herrmann, was hat man denn da vor Augen? Denkt man da an Perioden, an solche Zukünfte, wie das in 30 Jahren mal aussehen würde?
Nein, also damals hätte ich auch nie geglaubt, dass wir heute zu den größten Festivals in Deutschland oder sogar in Europa gehören würden und dass wir eines der großen, vielleicht sogar einzigen Festivals sind, die sich zu 100% selbst finanzieren. So gut wie keine öffentlichen Gelder, das heißt 25.000 Euro bekommen wir vom Land Hessen, von der Landesregierung. Das bekamen wir im ersten Jahr auch schon von Dr. Gerhard und seinem damaligen Schirmherrn, dem hessischen Minister für Wissenschaft und Kunst. Aber wie gesagt, 4,2 Millionen müssen wir jedes Jahr über Sponsoren akquirieren. Es ist uns auch bis jetzt gelungen, aber es wird nicht einfacher.
Wenn Festivals nach der Festivalsaison, das ist dann so Mitte September, alle ihre Erfolgsbilanzen veröffentlichen, alle haben ja Erfolg, keiner hat Misserfolg, wie wir wissen, dann ist das Hauptargument A, die Quote. Alle Festivals sagen, wir haben einen neuen Besucherrekord aufgestellt, der klettert dann irgendwann auch mal über 100% wahrscheinlich. Das ist so ein Kompromiss zwischen dem künstlerischen Erfolg, den man schwer bemessen kann, und der Aussage, uns geht es wirtschaftlich gut. Dieses Zusammenwirken von Kunst und Wirtschaftlichkeit, Kritiker reden von Kommerz, Wirtschaftlichkeit, alle wollen Geld verdienen, nicht zuletzt die Künstler. Ist das das Hauptziel, wenn man ein Festival veranstaltet?
Naja, das Hauptziel ist schon, dass wir die finanzielle Situation schaffen. Denn wenn wir die finanzielle Situation nicht schaffen, das heißt, wenn wir die 8,2 Millionen Kosten nicht erwirtschaften, dann sind wir pleite. Oder zumindest haben wir dann große finanzielle Probleme. Das ist Gott sei Dank noch nicht der Fall und war auch nie der Fall. Aber wir haben halt niemanden, der da nochmal nachschießt, außer den Gesellschaftern. Zu Sponsoren kann ich nicht mehr gehen. Die sagen, das Festival war, wir können nicht nochmal nachschießen. Also müssen wir sehen, dass wir sehr gut wirtschaftlich arbeiten. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Honorare wir zahlen müssen. Und das geht in den letzten Jahren auch immer nach oben. Und die Künstler fragen nicht, warum sie plötzlich 10% mehr haben wollen. Ich sage, ich kann nicht 10% die Kartenpreise erhöhen und kriege auch nicht 10% mehr von den Sponsoren. Also muss dann schon ernsthaft mit den Agenturen oder auch mit den Künstlern reden. Das ist halt das eine Problem. Das andere Problem ist, wir müssen auch immer so unser Programm gestalten, dass auch Gäste kommen. Und das hängt natürlich sehr stark auch natürlich von der Programmatik ab. Und wir können nicht nur Mainstream machen, das machen wir auch nicht, aber es muss auch der sogenannte Mainstream, also muss Beethoven, Brahms, Schubert, Mozart, müssen wir natürlich auch den Gästen bieten. Denn die zeitgenössische Musik, das wissen wir ja alle, das wissen Sie genauso, ist sehr schwierig zu verkaufen.
Auch wenn sie wichtig ist, denn es muss ja irgendwie weitergehen, der Betrieb. Aber zeitgenössische Musik bedeutet heute ja viel mehr als die Avantgarde, die für eher Spezialisten, für Neugierige, für Leute, die besonders gerne und gut zuhören wollen, gemacht ist. Wenn man mal das Gesamtprogramm sieht, dann stelle ich schon fest, dass die Musikauswahl sich nicht mehr so sehr auf das Klassische beschränkt, sondern man könnte sagen, eine Ausweitung in, wie sagt man, benachbarte Genres, also in den Jazz, in Weltmusikformen, in viele Crossover-Formationen, das muss ein Festival dann auch mitgehen.
Ja, seit einigen Jahren machen wir natürlich große Jazzkonzerte. Wir hatten die größten Jazzmusiker bei uns, Ray Charles, Oscar Peterson, Al Jarreau, Chick Corea, Diana Krall, um nur einige zu nennen.
In diesem Jahr Michael Wolny.
Den
großen Jugendpianisten.
Genau. Und mir macht es erstens Spaß. Und obwohl Jazz auch nicht so leicht zu verkaufen ist, der reine klassische Jazz ist kein Selbstläufer. Trotzdem haben wir das in unser Programm aufgenommen. Auch Musikkabarett, Schauspiel mit Michael Quast oder mit Walter Renneisen, was auch sehr gut angenommen wird und was auch viel Spaß macht. Man muss ja nicht nur jeden Abend rein ein klassisches Konzert machen. Wir sagen, wir machen das Beste für viele. Und da gehört natürlich auch diese Art Musik dazu.
Das Rheingau-Musikfestival lebt von seinen Spielstätten. Das ist eigentlich von Anfang an das zündende Argument gewesen, die Menschen in den Rheingau zu locken. Auch diejenigen, die nicht unbedingt nur Weingüter besuchen wollen. Da findet man ja auch das ein oder andere Gute. Kloster Eberbach, das große, vorher kaum bespielt. Das Schloss Johannisberg mit dem Saal vor dem Rheingau-Festival eigentlich auch kaum bekannt.
Tennissaal.
Ja, der Tennissaal der Fürstin Metternich. War das der Antrieb, in den Rheingau zu gehen mit einem solchen Festival?
Also der Antrieb kam ja ursprünglich, oder die Idee kam ursprünglich von dem Festival von Pablo Casals in Südfrankreich in Brat, einem kleinen Ort zwischen Perpignan und Andorra gelegen, das 1950 zum 200. Todestag von Johann Sebastian Bach gegründet wurde. Casals war politischer Gegner von Franco und hat auch während der Franco-Zeit in Spanien nicht mehr gespielt, aber auch sonst keine Konzerte gegeben, sondern er hat in Brat gesessen und sagte, solange Franco an der Macht ist und auch noch anerkannt wird von vielen anderen Staaten, trete ich nicht mehr öffentlich auf. Große Musiker wie Isaac Stern oder wie Alexander Schneider haben gesagt, wir wollen aber mit dir ein großes Festival machen in Amerika. Und sagt er, nein, ich komme aus meinem Dorf hier nicht mehr raus. Und dann sagten die, wir kommen zu dir. Und so entstand dieses Festival 1950 und ging bis 1966, bis zum 90. Geburtstag von Pablo Casals. Und da war ich Gott sei Dank dreimal. Nämlich 1964, 65 und 66 und war so begeistert. Ich war kein Fan von Kammermusik, aber ich war so begeistert von diesen Programmen, von dem Ort, von der Art dort in der Kirche Saint-Pierre in Brat Konzerte zu machen mit den größten Künstlern unserer Zeit. Teilweise Künstler, die hier wegen des Dritten Reiches nicht mehr aufgetreten sind, wie Isaac Stern zum Beispiel. Und das war so die Initialzündung, hat aber dann fast 20 Jahre gedauert, bis ich den Wunsch wirklich dann verwirklichen konnte.
Dann schlage ich vor, dass wir mal in diese Zeit hineinhören. Es haben sich Schallplattenaufnahmen erhalten aus der Frühzeit dieses Festivals in Prat. Wir hören Pablo Casals, Isaac Stern und am Klavier Myra Hess mit dem Adagio aus dem Klaviertrio H-Dur von Johannes Brahms. Kammermusik vom Feinsten.
Thank you.
Das Adagio aus dem Klaviertrio H-Dur von Johannes Brahms. Gespielt von Isaac Stern, Violine, Pablo Casals, Violoncello und Myra Hess, Klavier. Ein Wunsch oder eine Erinnerung von Michael Herrmann, dem Gründer des Rheingau Musikfestivals, der zu Gast ist in Doppelkopf in HR2 Kultur. Denn, Herr Herrmann, Sie haben diese Musiker, Casals jedenfalls, mehrfach gehört. In Prat, in dem Festival, das der Cellist fern von der Welt, die er zu der Zeit mit einigem Recht nicht mochte, veranstaltet hat und das Sie besucht haben und das Ihnen die Anregung gegeben hat, später, viel später, das Rheingau Musikfestival zu gründen, also Musik aufs, ja, wie soll man sagen, aufs Land, in die Region zu bringen, also dort, wo man normalerweise diese Art von Musik nicht hört. Das war 1964, haben Sie gesagt, da waren Sie Auszubildender, früher sagte man Lehrling, Buchhändler, Lehrling, ähnlich wie der Kanzlerkandidat heute, der es ja auch sowas gebracht hat.
Und der ehemalige Außenminister.
Ja,
wir haben es alle zu was gebracht. Buchhändler, hat aber, glaube ich, nicht gelernt.
Wie kommt man als Auszubildende, als Buchhändlerlehrling nach Katalonien zu einem Musikfestival?
Das war ein Freund, der uns dorthin gebracht hat. Das war mein damaliger Chorleiter und Organist in der Dreifaltigkeitskirche in Wiesbaden, der schon vorher da war und der sagte, da müsst ihr unbedingt hier in Casals, das ist einer der größten Künstler. Und Gott sei Dank sind wir dem gefolgt. Und ich war dann, wie gesagt, 3 Jahre dort. Und ich war so begeistert, vor allen Dingen auch von den Künstlern, die man teilweise hier nicht gehört hat, wie Isaac Stern, da, aber auch Julius Katschen, der amerikanische Pianist, oder David Oistrach hat dort gespielt. Und Rudolf Serkin, den man auch selten noch in Deutschland gehört hat. Das waren alles Künstler, die dort, und zwar gratis, das ist mir leider bis heute nicht gelungen, ohne Honorar haben die dort gespielt, haben nur ihre Spesen bekommen. Und das war so, wie gesagt, das Vorbild für das Festival hier. Aber Sie sagten vorhin, Regierung, ich bin natürlich zur Regierung gegangen, weil ich sagte, wenn man was machen will, geht man zur Regierung und zwar zum Ministerium, entweder Kultus oder Wissenschaft und Kunst. Die sagten aber, tolle Idee, Schleswig-Holstein gab es schon 2 Jahre und die sagten, naja, der will dann Schleswig-Holstein in den Rheingau holen, weil ich auch mit Justus Franz sehr gut, auch familiär befreundet war. Und die empfahlen mir, an den Zonenrand zu gehen, in die Rhön, sagte ich, nein, ich will das Festival hier machen, wo ungefähr 2 Millionen Menschen im Umkreis von 200 Kilometer leben oder sogar 5 Millionen. Und nicht in die Rhön, wo ich die Leute mit dem Bus hinfahren müsste und die dann wahrscheinlich auch gar nicht dorthin fahren würden. Also haben wir es hier im Rheingau gemacht. Und das war eigentlich auch so die Idee, die Landschaft, die Kultur im Rheingau, die Weinkultur und die wunderschönen architektonischen Bauwerke in Einklang zu bringen.
Wenn man jetzt in den Rheingau fährt, zu einem Konzert des Rheingau Musikfestivals, zum Beispiel ins Kloster Eberbach, wo morgen das Festival eröffnet wird mit einem Konzert des HR-Sinfonieorchesters. Wenn man da hinfährt und weiß, dass Michael Herrmann, der Gründer des Festivals, in Prate Kammermusik gehört hat, wie diese Brahms-Musik eben, diese historische Aufnahme, dann wird man doch sagen, naja, was kann man denn hier eigentlich spielen in diesem Riesensaal, in dieser riesigen leeren Halle? Eine Basilika von beeindruckender Architektur, aber der praktisch denkende Musiker sagt, was kann ich hier spielen?
Ich hatte schon in Kloster Eberbach Konzerte selbst mitveranstaltet. Einmal im Kreuzgang mit meinem damaligen Freund, dem Dirigenten Wolfgang Groth, und ich habe in der Kirche selbst mitgesungen unter Walter Fink, der damals einen Chor hatte. Und wir hatten da schon Aufführungen in der Basilika von Kloster Eberbach gemacht. Und das war quasi so der Anreiz. Die Basilika in Kloster Eberbach ist akustisch sehr problematisch. Es sind im Grunde genommen 2 Veranstaltungsorte. Wenn die Musiker das erste Mal da spielen, sagen die, das ist unmöglich, wir hören uns nicht. Und wenn nachher dann 1400 Menschen sitzen, ist die Akustik total verändert. Und die Akustik oder der Nachhall reduziert sich von vielleicht 8 oder wenn man es elektronisch misst, vielleicht 10, 12 Sekunden auf eine halbe Sekunde oder eine Sekunde. Und das ist fantastisch für Werke wie zum Beispiel Bruckner. Ich erinnere an die Aufführungen mit Günter Wand, der war begeistert von dieser Basilika. Oder aber auch Mahler, ja, der Hessische Rundfunk hat ja HR-Sinfonieorchester, fast alle Mahler-Sinfonien dort gemacht, die auch alle mitgeschnitten wurden und auf DVD gebrannt wurden. Also für viele Werke ist diese Kirche optimal, nicht für alles. Man, Klavierkonzerte kann man dort nicht machen, aber man kann Chormusik dort veranstalten, Verdi-Requiem, Mozart-Requiem.
Dann wird man als pragmatischer Konzertveranstalter, so sind Sie sicher auch vorgegangen, überlegen, gut, Musik, dann bauen wir eine Bühne ein, das klingt hier gut und das ist auch sicher ein Ereignis. Aber wo sollen die Leute herkommen? Wo sollen die ihre Autos hinstellen? Und wenn man das Sponsorenmodell schon im Kopf hat, wo bewirten wir die Leute? Weil die wollen ja etwas extra, ein besonderes Ereignis daraus machen. Wie geht das alles in diesen Räumlichkeiten? Wie sind Sie da vorgegangen?
Also in Kloster Eberbach gibt es natürlich viele Räumlichkeiten, das Dormitorium, das Refektorium, wo Besucher, aber auch wo der Sponsor seine Gäste bewirten kann. Und dort gibt es ja dort eine eigene Gastronomie, die natürlich in den Pausen den Wein des Staatsweingutes dort anbietet oder kleine Speisen. Also da ist Eberbach eigentlich fantastisch dafür geeignet. Es gibt andere Problemorte, Kirchen zum Beispiel, da gibt es natürlich keine Nebenräume, auch schwierig zu gestalten für die Künstler als Garderobenräume. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Aber im Prinzip ist Kloster Eberbach oder auch Schloss Johannesberg für Konzerte hervorragend geeignet.
Und das hatten Sie alles vor Augen vor 30 Jahren und haben dann als erstes Frieda Bernius eingeladen mit einem relativ unbekannten Oratorium von Karl Philipp Emanuel Bach. War das eine Notlösung? Man würde ja erwarten, bei einem Festival, was sich neu gründet, was ein Ereignis sein soll, ein Aplomb, dass man sagt, hier muss eine neunte Beethoven mit den Berliner Philharmonikern her zum Beispiel, dass die Leute überhaupt eine Aufmerksamkeit erringen.
Also die Berliner Philharmoniker hätte ich zur damaligen Zeit nicht bekommen. Wie auch viele Künstler am Anfang, große namhafte Künstler, deren Namen ich jetzt nicht nenne, das Geld in der Pause oder danach in Cash haben wollten, was heute natürlich nicht mehr der Fall ist, was ich auch gar nicht mehr akzeptieren würde. Aber damals musste ich es akzeptieren, wir waren ja vollkommen unbekannt. Und wir hatten im ersten Jahr auch keinen allzu großen Erfolg, was jetzt die Besucherzahlen anbelangt. Das hat sich ja im Laufe der Jahre total verändert. Heute sagen die Leute, es gibt keine Karten mehr, was so nicht stimmt. Aber wir haben auch jetzt schon wieder für dieses Jahr, also morgen beginnt ja das Festival, mindestens 80 oder 100 Konzerte total ausverkauft. Aber das hat sich erst im Laufe der Jahre natürlich geändert.
Wir machen jetzt wieder Musik, Michael Herrmann, weil Sie Bruckner schon erwähnt hatten, den großen Dirigenten Günter Wand, der auch in Kloster Eberbach dirigiert hat, Bruckner dirigiert hat. Die Bruckner Sinfonien haben sehr lange Sätze, deshalb können wir nur einen kleinen Ausschnitt spielen aus dem Scherzo, der neunten, der letzten Sinfonie Anton Bruckners. Und danach möchte ich mit Ihnen über das Sponsorenwesen, die Art, ein Festival aufzuziehen, zu finanzieren und alle Probleme auch, die damit heute zusammenhängen, sprechen. Hören wir Musik, Anton Bruckner, 9. Sinfonie, den Anfang des Scherzo. So beginnt das Scherzo aus der 9. Sinfonie von Anton Bruckner. Hier in einer Aufnahme mit dem NDR-Sinfonieorchester unter Leitung des ehemaligen Chefdirigenten Günter Wand, der vor vielen Jahren zu Gast im Rheingau war, in Kloster Eberbach, und große Erinnerungen an das Rheingau-Musikfestival hervorruft, an Sternstunden, die Sie, Michael Herrmann, dem Publikum ermöglicht haben, dadurch, dass sie nicht nur dieses Orchester engagiert haben und viele andere gute Orchester engagieren, ja auch das HR-Sinfonieorchester eine wesentliche Rolle spielt beim Rheingau Musikfestival, sondern auch dadurch, dass sie dieses Festival vor 30 Jahren gegründet haben. Und darüber sprechen wir in Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie sind ja kein Kulturmanager. Heute werden Musikfestivals von ausgebildeten Kulturmanagern gegründet, geleitet, und die haben alle eine solide wirtschaftliche Ausbildung. Manchmal fehlt sogar ein bisschen die Liebe zur Musik, meine ich jedenfalls nicht immer, aber man merkt es so gelegentlich. Aber wirtschaftlich sind die alle gut drauf. Sie wissen, ohne Sponsoren geht gar nichts. Da waren Sie als nicht ausgebildeter Kulturmanager schon viel weiter vor 30 Jahren, weil Sie das schon erkannt haben und an Sponsoren herangetreten sind. Was haben Sie denen geboten damals?
Na, ich bin mit dem Argument zu den Firmen gegangen und habe denen gesagt, sie haben doch sowieso jedes Jahr mindestens eine Veranstaltung, wo sie Gäste einladen, wo sie auch versuchen, das wusste ich, hervorragende Künstler auch der klassischen Musik als Gast zu bekommen. Die bekommen sie aber nicht, weil die Künstler sagen, wir sind hier nur das Feigenblatt oder das Alibi. Die Leute wollen essen und trinken, aber die hören dann Musik sich zwangsläufig an. Bei uns können sie die größten Künstler unserer Zeit bekommen. Sie laden ihre Gäste ein und machen trotzdem Essen und Trinken in der Pause oder danach, haben aber ein kulturelles Highlight. Und das bekommen sie bei uns und zu einem gewissen Betrag, nämlich dem Sponsorbeitrag. Und das hat bei vielen Firmen gezündet. Und so kamen wir zu heute über 120 Sponsoren. Das war so die Ausgangssituation. Heute gehört natürlich auch noch dazu, dass sie sagen, wir wollen in der Region ein Zeichen setzen. Wir wollen auch zeigen, dass im Rhein-Main-Gebiet, in Frankfurt und in den umliegenden Städten Hochkultur geboten wird. Und das ist auch immer ein Argument, wenn Firmen Manager suchen, dass man sagt, komm nach Frankfurt. Es muss nicht unbedingt Paris, London oder New York sein. Auch in Frankfurt kann man hervorragend leben und man hat auch gleichzeitig kulturellen Hochglanz.
Ja, wir haben ja im Augenblick diese Diskussion um den Brexit und um die Übersiedlung von Finanzmenschen, die jetzt nicht an der Armutsgrenze leben, in die Rhein-Main-Region, vor allem nach Frankfurt, die dann sagen, ja, in Frankfurt ist ja nichts los, wenn sie aus London kommen. Das stimmt nicht, aber das Vorurteil hält sich natürlich und das Rheingau-Festival ist sicher ein gutes Argument, um zu zeigen, dass zumindest im Sommer halt in der Umgebung von Frankfurt doch auch allerlei los ist, jenseits von den Spielstätten in den Städten, die ja das ganze Jahr über auch bespielt werden. Diese Sponsoren geben Ihnen Geld und Sie kriegen dafür Eintrittskarten. Und Sie laden die Sponsoren, die Geschäftsführer der Unternehmen oder die Besitzer der Unternehmen laden dafür gute Kunden ein. Das war früher ein wunderbares Modell, bis der Finanzminister und die Compliance- und Transparency-Organisation auf den Plan getreten sind und sagen, das grenzt an Korruption, das geht so nicht mehr. Das ist seit 5 oder 10 Jahren, ich glaube seit der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, ein großes Thema, wo Leute in Logen saßen, wo sie eigentlich nicht hätten eingeladen hin werden dürfen. Macht Ihnen das zu schaffen?
Das macht uns heute insofern zu schaffen, als es bei vielen Firmen Compliance-Regeln gibt, die den Mitarbeitern nicht mehr erlauben, solche Veranstaltungen zu besuchen. Oder sie machen eine Höchstgrenze von 5, 10 oder 15 Euro. Und eine Einladung zu einem Konzert ist natürlich mehr wert als 5, 10 oder 15 Euro. Aber wir haben ein Berliner Compliance-Modell erarbeitet mit hochkarätigen Politikern, Juristen, Kollegen von anderen Festivals und kulturellen Veranstaltungen. Und dieses Berliner Compliance-Modell soll eine Hilfe geben, ein Hinweis geben für die Firmen, dass man auch problemlos Gäste einladen kann. Wenn man zum Beispiel die richtige Adresse macht und es nicht privat hinschickt, sondern an die Firmenleitung schickt, dass eine gewisse finanzielle Größenordnung nicht überschritten wird etc. Und das hilft einigen Sponsoren jetzt, dass man problemloser Gäste einladen kann.
Man vermutet dahinter eben Korruption, Einflussnahme auf bestimmte Entscheidungen. Ich sehe nach Heimspielen der Frankfurter Eintracht im ehemaligen Waldstadion, heute Commerzbank Arena, mit schöner Regelmäßigkeit Bilder des Frankfurter Oberbürgermeisters in der Zeitung, der sich in irgendwelchen Logen aufhält. Und dann kommt der Wunsch des Fußballvereins, die Miete im Stadion zu senken, weil sie zu hoch sei. Da würde man konstruieren können, naja, der Bürgermeister geht gerne ins Stadion und die Eintracht möchte da spielen, aber sie zahlt zu viel Miete. Also könnte doch durch eine Einladung, von wem auch immer sie ergeht, der Wunsch untermauert werden des Sportvereins. Das ist eine klassische Konfliktsituation, der sich der Oberbürgermeister in dem Fall aber nicht ausgesetzt sieht. Im Bereich der Kultur gibt es doch solche Konstellationen überhaupt nicht. Was können die denn entscheiden über sie?
Das könnte sein, also wenn Sie als Sponsor jetzt den Bauamtsleiter einladen und morgen stellen Sie einen Bauantrag, der vielleicht etwas schwierig ist, dann ist das ein Problem. Also die öffentliche Hand oder öffentlich Bedienstete kann man kaum einladen. Also das steht fest. Aber Sie können sonst niemanden bestechen mit einem Konzert vom Rheingau Musikfest und mit einem Abendessen vielleicht für 50, 60 Euro. Also ich würde mich da nicht bestechen lassen. Und insofern, wir haben ja mit den Staatsanwaltschaften gesprochen, die waren ja auch dabei bei diesem Berliner Compliance-Modell. Die sagten auch, für 150, 200 Euro sehen wir niemals als Bestechungsmöglichkeit an. Und deshalb wird das auch, wenn das bei uns auf dem Tisch landet, werden wir das sofort ad acta legen. Weil das mit 200 Euro kann man niemanden bestechen.
Als Sie das Festival gegründet haben und über ein solches Finanzierungsmodell nachgedacht haben, Herr Hamann, ist Ihnen diese Interpretation, wie man solche Einladungen denen eben auch verstehen kann, sicher nicht untergekommen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man 20, 25 Jahre lang ein Festival so betreibt und dann einem ein solcher Knüppel in die Beine geworfen wird seitens der Finanzbehörden und der genannten Organisation, dass man da auf die Idee kommt zu sagen, dann macht doch euren Kram alleine.
Macht euren Trick alleine, ja.
Sind Sie jemals so weit gegangen?
Nö, also wir haben immer, es gab ja auch andere Probleme. die haben wir immer versucht zu lösen. Und auch für dieses Compliance-Problem gibt es Lösungen. Das haben wir ja auch bewiesen durch unser Berliner Compliance-Modell. Also so schnell lasse ich mich nicht verunsichern. Und ich bin auch ein Kämpfertyp. Und man muss sich dann halt Gedanken machen, wie man aus irgendwelchen schwierigen Situationen das Beste herausschält. Und wir haben ja auch gute Berater. Und wir haben meinen Mitgesellschafter Klaus Wisser, ist ja nun seit 50 Jahren in der Wirtschaft tätig. Und der gibt auch gute Ratschläge. Also wir glauben nicht, dass uns das jetzt zu Fall bringt.
Unabhängig davon muss man Unternehmen finden, die diesen Weg mitgehen, die ihre Kunden, ihre Mitarbeiter, wen auch immer, einladen. Die wirtschaftliche Situation hat sich mehrfach geändert in diesen 30 Jahren. Vor allem sind die inhabergeführten Unternehmen, wo eine Entscheidung, etwas zu tun, leichter fällt als bei einer Aktiengesellschaft zum Beispiel oder bei einer von verschiedenen Gesellschaften und Managern beherrschten Unternehmensform, sicherlich nicht einfacher geworden. Wie ist es im Augenblick?
Es gab Höhen und es gab Tiefen. Man hat immer wieder festgestellt, wenn ein Vorstandsvorsitzender oder Geschäftsführer sich für Musik begeistert, war er leichter zu gewinnen für ein Sponsoring. Und wenn dann der Nachfolger kam und der war Golf interessiert, dann wurde plötzlich ein Golfturnier oder ein Fußballverein oder was weiß ich was, Volleyball gesponsert. Also das spürt man schon. Und wir haben natürlich viele Sponsoren, die von Anfang an dabei waren, die uns auch die Treue halten. Aber teilweise werden dann die Beträge auch kleiner, weil sie sagen, wir müssen auch dort was geben, wir müssen hier was geben und wir müssen karitativ was machen. Also das spürt man schon.
Vor allem, wenn Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, dann haben sie schwer nur Argumente, wenn sie vielleicht Leute entlassen müssen, dann zu sagen, wir geben trotzdem noch Geld fürs Rheingau-Festival. Das lässt sich schwer verkaufen.
Also Werbung machen müssen alle Firmen, das wissen die auch. Aber natürlich sagen die, wir müssen jetzt hier 500 Leute entlassen und das sieht dann bei unseren Bediensteten und Beschäftigten nicht so gut aus, wenn wir auf der anderen Seite dann ein Konzert beim Rheingau Musikfest oder sonst was sponsern. Das spürt man schon. Aber wie gesagt, wir haben es geschafft in all den Jahren, in den 30 Jahren, dass wir jedes Jahr wieder Sponsoren gewinnen konnten und dass wir auch unsere Kosten finanzieren können.
Man war in Deutschland bis eigentlich zu dieser Zeit, als diese Festival-Idee, ich nenne mal das Jahr 1980 etwa, als diese Festival-Idee aufkam, bei uns gewohnt, dass die Kulturfinanzierung durch die öffentliche Hand erfolgt, auf die eine oder andere Weise. Nun kam die private Wirtschaft dazu. Und der Vorwurf, der sich dann natürlich erhob, war, ja, die nehmen ja Einfluss aufs Programm. Also die bestimmen, was gespielt wird. Gibt es im Rückblick auf die 30 Jahre Rheingau Musikfestival solche Fälle?
Es gab einen ganz starken Fall. Das war ein Banker, den Namen nenne ich jetzt auch nicht, die Bank nenne ich auch nicht. Da hatte ich eine Zusage von der Marketingabteilung. Und dann kam ein Schreiben des Chefs, der sagte, okay, ich stehe dazu, aber es muss der Chor aus dieser Stadt sein und das Konzert muss in Kloster Eberbach stattfinden. Die Frau dieses Vorstandsvorsitzenden war im Gremium dieses Chores. Und den Chor wollte ich nicht unbedingt haben. Also habe ich das abgesagt und die Bank hat dann auch nicht zu ihrer Zusage gestanden. Das war ein Fall. Im Grunde genommen kann ein Sponsor das Programm nicht bestimmen, denn wir gehen mit dem fertigen Programm zu den Sponsoren. Ich sage aber auch immer, wenn ein Sponsor die Berliner Philharmoniker haben will und mir sie auch bringt und bezahlt, kriegt er die auch. Ja, aber er kriegt keinen James Last und er kriegt auch was weiß ich nicht was. Also das geht nicht.
Wir machen wieder Musik und zwar noch einmal Pablo Casals, dieser berühmte, legendäre Cellist, der am Ende seiner Konzerte oder mittendrin immer so eine Zugabe spielte. Ein katalanisches Volkslied auf Deutsch, der Gesang der Vögel. Und das wollen wir jetzt auch auf Ihren Wunsch, Michael Herrmann, hier hören mit dem Meister am Cello persönlich.
Ja, es berührt mich zutiefst und wenn ich mich erinnere an die Konzerte in Brat bei dem Festival von Pablo Casals, es war immer am letzten Konzert als Casals diese Zugabe machte. Und während dieses ganzen Festivals wurde in der Kirche nicht ein einziges Mal geklatscht. Nach diesem Stück standen die Katalanen auf mit Tränen in den Augen und es gab Applaus von mindestens 10 Minuten bis eine Viertelstunde. Und es war so beeindruckend und das hat natürlich den Wunsch in mir noch mehr verstärkt, so ein Festival in dieser Art hier in meiner Heimat, nämlich in Wiesbaden und im Rheingau, zu gründen.
Das verleitet mich, Michael Herrmann, jetzt auf die Beifallfrage zu kommen, nur zu streifen. Bei Ihnen beim Rheingau Musikfestival, das Sie vor 30 Jahren dann gegründet haben, da wird immer geklatscht, zwischendrin, zwischen den Sätzen, wie es die Leute halt wollen. Und Sie schreiten nicht ein, was manche Kritiker sehr erbost.
Also es wird immer weniger, aber ich sage immer, das sind doch Menschen, die noch nie im Konzert waren. Das heißt doch, wir bringen neues Publikum. Und viele Musiker stehen sogar auf und verneigen sich. Einige finden es dekutant, dass da zwischendrin
geklatscht wird. Nach dem ersten Satz vom Tschaikowski-Violinkonzert, wer kann denn da still bleiben?
Ja, oder nach dem dritten Satz der 6. Sinfonie von Tschaikowski, das ist ein Schlusssatz, da muss man klatschen. Aber es gibt auch tatsächlich ein Publikum, was so geschult ist, die dann eben sich zurückhalten und erst am vierten Satz klatschen.
Wir haben diesen Gesang der Vögel, so heißt dieses katalanische Volkslied, gehört mit Pablo Casals, eine Originalaufnahme aus dem Festival, das in den 60er bis in die 60er Jahre in Prag stattfand und auch dort ein kleines Orchester, das mitgespielt hat. Michael Herrmann, Gründer des Rheingau Musikfestivals, zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Herrmann, als Sie anfingen, gab es, ich sag mal, 50 Festivals in Deutschland. Heute gibt es bis zu 600. Man verliert so den Überblick. Es gibt verschiedene Informationen. Konkurrenz oder belebt es das Geschäft?
Es belebt das Geschäft nicht. Konkurrenz belebt in unserer Branche das Geschäft nicht, weil wir alle dieselben Menschen ansprechen. Wenn jemand eine Hose, eine Krawatte oder ein Hemd braucht, das braucht jeder. Da belebt die Konkurrenz das Geschäft. Wenn ich eine kleine Boutique neben Karstadt in Wiesbaden habe und ich finde bei Karstadt nichts, dann gehe ich in diese Boutique. Aber hier ist es wirklich so, dass der Kuchen immer kleiner wird. Ja, also es gibt, weiß ich nicht, 7% der Menschen, die das Feuilleton lesen oder noch weniger, und es gibt 7% der Menschen, die ins Konzert gehen. Und es ist leider nicht erweiterbar. Insofern kann man hier nicht sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft, und wir spüren das auch. Wenn ein großer Künstler durch eine andere Agentur ein Konzert macht, gehen unsere Kunden natürlich da auch hin und das spüren wir dann beim Kartenverkauf. Also insofern stimmt das so nicht.
Die Konkurrenz wächst weiter. Als Sie angefangen haben, vor 30 Jahren, da konnte man bemerken, dass die Musik aus den Konzertsälen raus will im Sommer. Also raus in die Landschaft, in den Rheingau, in die tollen Kirchen, in die Schlösser, in Schleswig-Holstein, noch in die Scheunen und was es auch immer an Locations gab, wie man neudeutsch sagt. Heute habe ich den Eindruck, dass die Musik wieder zurückgeht. Wir erleben jährlich eine steigende Zahl von Konzerthausneueröffnungen, spektakulär die Elbphilharmonie. Wir denken an Dresden, wir denken an Berlin, den Pierre-Boulez-Saal, in München wird diskutiert, in Stuttgart wird diskutiert über neue Säle, in Saarbrücken und überall. In Bochum gibt es einen neuen Saal, also man könnte das endlos fortsetzen. Strebt die Musik zurück in die Säle? Ist das klassische Festival am Limit angekommen?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Und auch viele Festivals finden ja auch teilweise nur in einem Raum statt. In Frankfurt, die ehemaligen Frankfurt-Feste, heute nennen sie sich anders, finden in der alten Oper statt. Die Münchner Opernfestspiele finden nur im Nationaltheater oder in der Bayerischen Staatsoper statt. Bayreuth, braucht man nicht zu erwähnen, findet nur auf dem Grünen Hügel statt und nur Wagner. Also insofern finde ich das schon interessant. Und ich hätte auch gerne einen Saal, vielleicht mit der Akustik nicht so wie in der Elbphilharmonie. Ich war selbst bei der Eröffnung dabei. Er ist schon problematisch, aber im Moment läuft in der Elbphilharmonie alles. Sie können dort bringen, was Sie wollen. Es wird alles angenommen und es ist alles ausverkauft.
Man sollte also nur neue Musik spielen.
Man sollte nur neue Musik spielen, auch die wäre ausverkauft. Ja. Nur, das wird sich in 2-3 Jahren ändern. Das war bei der alten Oper früher genauso. Als die alte Oper 82 hier eröffnet wurde, lief das 2-3 Jahre auch so, dass alle Konzerte ausverkauft waren. Heute ist das bei weitem nicht mehr der Fall.
Würden Sie gerne ein Konzerthaus im Rheingau leiten? Es hat vor 10 Jahren, glaube ich, mal so eine Überlegung gegeben, etwas Eigenes fürs Rheingau-Festival zu errichten oder umzubauen. Hätten Sie das gerne?
Ich habe gerade mit einem Geschäftsführer von Henkel Söhnlein gesprochen. Auf Schloss Johannesberg gäbe es durchaus die Möglichkeit, einen schönen Kammermusiksaal aufzubauen. Und mein Wunsch ist aus Glas, Beton und Holz. Es gibt solche fantastischen Säle, habe ich in Kanada gesehen. Das wäre eine tolle Sache. Denn optimal sind unsere Säle alle nicht. Die sind schön, akustisch auch akzeptabel, aber optimal sind sie nicht. Und wir brauchten einen Saal, mit 1800 Personen, da ist das Kurhaus zu klein. Dann müssten wir in die Alte Oper gehen, die ist aber im Sommer zu. Und wir brauchen einen Saal für 800 bis 850 Leute. Denn wir merken, im Metternich-Saal können wir 450 Leute setzen oder 480. Aber es gibt Konzerte, Christian Gerhard, da verkaufen wir 800 und 900 Plätze. Wenn wir dann ins Kurhaus gehen, da hat 1300 Plätze, dann heißt es, ist ja nicht ausverkauft. Aber trotzdem können 300 oder 400 Leute mehr ins Konzert gehen. Insofern brauchten wir einen Saal in dieser Größenordnung. Da wäre Johannesburg ein wunderschöner Ort, der auch landschaftlich durchaus dort einzubauen wäre.
Wir haben diese steigende Zahl von Festivals erwähnt. Das hat ja auch damit zu tun, dass es immer mehr Musiker gibt auf dieser Welt und auf dem kleinen Markt der klassischen Musik. Zahlreiche junge Musiker, jedes Jahr werden es mehr, die Musikhochschulen entlassen fabelhaft ausgebildete junge Leute aus aller Herren Länder. Alle wollen gar nicht in Deutschland spielen. Hier werden regulär und regelmäßig die Honorare bezahlt. Das ist schon in Deutschlands Nachbarländern ein bisschen anders. Das heißt aber auch, dass die großen Namen in einem Meer von No-Names untergehen, aber von Künstlern, von denen man von vornherein weiß, sie sind tolle Musiker, aber die müssen sie verkaufen. Sie nannten den Namen Gerhard, das ist ein großer Sänger, ein großer Bariton, dessen Konzerte man immer verkaufen kann. Aber ich finde in Ihrem Prospekt, im Rheingau Musikfestival Prospekt, zahllose Namen, die auch ich noch nie gehört habe. Wie bringen Sie solche Konzerte an einen Sponsor, der ja doch vielleicht auch Solga Better hören will oder Bartoli oder Namen, die er schon mal irgendwo gehört hat?
Es ist sicher einfacher, ein Konzert mit an, so wie Mutter, Solga Better, Igor Levit oder Trifonov zu verkaufen. Aber man weiß mittlerweile, dass wir hervorragende junge Künstler einladen, die namentlich nicht bekannt sind, die aber hervorragend musizieren. Und das traut man uns halt zu, dass wir wirklich solche Künstler auch einladen. Und da haben wir noch nie einen Fehlgriff gemacht. Ich sage auch immer, die Künstler brauchen den Einstieg. Auch eine andere wie Mutter, die hat natürlich das Glück gehabt, dass Karajan sie entdeckt hat. Aber andere hatten dieses Glück nicht. Und trotzdem sind sie hervorragende Geiger oder Geigerinnen geworden. Die brauchen jemanden, der ihnen einmal eine Bühne bereitet. Und das machen wir. Das machen wir in vielen Konzerten. Und viele dieser Künstler, wie zum Beispiel Daniel Müller-Schott, oder andere, Claudio Bohorkes, das sind alles Künstler, die bei uns mal angefangen haben, in unserem Treffpunkt Jugend, die heute noch zu uns kommen, auch zum vernünftigen Honorar, die uns auch die Treue halten, weil wir ihnen die Treue gehalten haben. Ich halte das für ungeheuer wichtig.
Wir reden jetzt mit Ihnen, Herr Heimann, über das Rheingau Musikfestival, so als würden Sie das alles alleine betreiben. Das geht natürlich überhaupt nicht. Sie sind ja auch ein mittelständischer Arbeitgeber. Kann man das so bezeichnen?
Das kann man so bezeichnen.
Und Sie haben ein Team voll lauter, ich sag's mal in Anführungszeichen, lauter Verrückter, die im Grunde jetzt nicht für Gehälter eines Finanzinstituts knochenharte Arbeit leisten müssen, denn man muss jetzt nur zum Beispiel aus dieser Vielzahl von jungen Künstlern die richtigen Leute raussuchen.
Also wir sind natürlich sehr gut vernetzt. Und wenn irgendwo ein Genie auftaucht, das wissen wir sofort. Oder die vielen Wettbewerbe, ich denke nur an Siemens Musikwettbewerb oder die vielen Klavierwettbewerbe, die es gibt, oder Reina Elisabeth in Brüssel etc. in Leeds, das erfährt man sofort. Oder AD-Wettbewerbe, nicht? Das erfährt man sofort, wenn da junge, hervorragende Künstler spielen. Also da sind wir, wie gesagt, sehr gut vernetzt. Und noch was zu unseren Musikverrückten in meinem Laden. Wir haben 17 feste Mitarbeiter. Das sind fast alles Musikwissenschaftler oder selbst Musiker oder eben Wirtschaftswissenschaftler. Die haben natürlich auch mittlerweile eine große Erfahrung. Die arbeiten teilweise auch schon Jahre bei uns. Und wir wissen, was wir an Künstlern brauchen. Aber wir brauchen natürlich auch die großen Namen. Wir brauchen, ein Festival braucht auch eine Anna sowie Mutter, einen Igor Levit, einen David Geringas, einen Daniel Barenboim oder wie sie alle heißen, die großen Künstler. Einen Enoch zu Guttenberg, der dieses Jahr den Rheingau Musikpreis bekommt, übrigens auch mit der neunten, er tritt auch mit der neuen Bruckner in Kloster Eberbach.
Welche Qualifikation muss man mitbringen, um in Ihrem Team mitzuarbeiten? Wir sprachen vorhin vom Kulturmanager, der Sie nicht sind, den man heute ausgebildet findet, aber der vielleicht auch nur bestimmte Fähigkeiten mitbringt.
Wir haben ein künstlerisches Betriebsbüro. Das müssen Leute sein, die natürlich auch organisieren können. Aber das sind auch teilweise Musikwissenschaftler, die auch versuchen, über so eine Position ins Geschäft zu kommen. Und viele meiner ehemaligen Mitarbeiter sind heute Intendanten in Duisburg oder beim MDR oder sonst wo. Oder in Schleswig-Holstein arbeiten Leute bei uns, bei vielen Konzertagenturen. Und viele meiner Kollegen sagen, wenn wir eine Bewerbung bekommen für unsere neuen Mitarbeiter, steht fast bei jedem ein Praktikum oder auch eine Tätigkeit beim Rheingau Musikfestival im Lebenslauf. Ja. Das heißt, wir haben 30 Jahre und haben jedes Jahr 7 Assistenten. Rechnen Sie mal aus, das sind über 200 Menschen, die schon bei uns gearbeitet haben, die natürlich nur befristet bei uns arbeiten, nämlich nur während des Festivals, die aber dann anschließend sich einen Job suchen und dann suchen sich natürlich bei Kollegen oder in anderen Festivals.
Wie, Michael Herrmann, sieht das Rheingau Musikfestival in 30 Jahren aus? Dann höchstwahrscheinlich ohne Sie an der Spitze, aber wo geht es hin, was meinen Sie?
Also in 30 Jahren wäre ich 103. Ich werde ja oft gefragt, ich bin ja kein Schauspieler, Juppi Heesters, der 107 oder 106 alt geworden ist, aber ich werde oft gefragt, wann ich aufhören will. Und dann sage ich immer, ich habe einen Kollegen aus einer kleinen fränkischen Stadt mit einem großen Musikfestival, einem Opernfestival. Der hat das gemacht bis 90 und mit 91 ist er gestorben. Ich bin jetzt 73. Noch Fragen?
Und das Festival gibt es noch in 30 Jahren?
Ich kenne kein großes Festival, was aufgrund des nicht mehr tätig sein seines Intendanten nicht mehr existiert. Salzburger Festspiele sind, weiß ich nicht wie alt, über 100 Jahre. Die Mai-Festspiele in Wiesbaden, das älteste Festival in Deutschland, ist 111 Jahre alt und existiert immer noch. Mhm. Und das wurde von einem Herrn von Hülsen gegründet, seinerzeit Intendant eingesetzt vom Kaiser. Und trotzdem gibt es das Festival noch. Und so hoffe ich auch und bin eigentlich auch sicher, dass das Rheingau Musikfestival mich überlebt und wahrscheinlich in 30 Jahren noch existiert.
Auch wenn es nie einen Kaiser gebraucht hat, sondern eben einen tatkräftigen und wagemutigen, das muss man ja doch sagen, wagemutigen Gründer wie Michael Herrmann. Vielen Dank für dieses Gespräch in Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir schließen mit einem paar Takten aus der Waldstein-Sonate, dem Rondo, dem dritten Satz der Waldstein-Sonate von Ludwig van Beethoven. Es spielt hier Wilhelm Kempff, der auch schon in Prat zu Gast war bei Pablo Casals. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören.